Den Predigttext für die heutige Predigt finden wir in 1. Mose 22. Ich lese die Verse 1 bis 14. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Kein Herrscher ist so mächtig wie Gott. Und zu den Kennzeichen seiner Herrschaft gehört, dass seine Untertanen ihm aus Überzeugung dienen sollen. Aus Überzeugung, das heißt mit wachem Verstand und mit wachsender Einsicht. Darum hat uns dieser Herrscher ein umfangreiches schriftliches Kompendium anvertraut. Darum studieren wir dieses Dokument in jedem Gottesdienst. Darum beschwört Gottes Wort auch die Wichtigkeit eines verlässlichen Rechtes. Darum heißt es in Luthers Übersetzung zu Psalm 99,4: Im Reich dieses Königs hat man das Recht lieb. Und Psalm 37 ist wie ein Echo dazu, denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Das heißt also, in Gottes Herrschaft sorgt der König selbst für das, was wir Transparenz nennen: Eindeutigkeit, Durchsichtigkeit, Verlässlichkeit. Die Bibel kennt kein Kleingedrucktes und keine versteckten Fußnoten. Und darum gehört zu einem gesunden biblischen Glauben, dass er seinen Grund immer besser verstehen, immer besser erkennen will. Glaube dürstet geradezu nach dem Verstehen. Und dass Glaube und Denken einen unversöhnlichen Gegensatz darstellen sollen, ist eine glatte Lüge. Ob nun geboren aus Unkenntnis oder aus böser Absicht. So herrscht Gott. Weltliche Herrscher dagegen wünschen sich, zumindest in vielen Fällen, von ihren Untertanen das Gegenteil von Verstehen, von Fragen, von Studieren. Die Bürger sollen funktionieren, ohne zu denken. Sie sollen sich einfügen. Sie sollen auch nicht nach dem tieferen Sinn von Verordnungen und Gesetzen fragen. Das hat schon so seine Richtigkeit. Sie sollen, wie wir das in den letzten 2 Jahren gelernt haben, nur den offiziellen Quellen Glauben schenken. Das heißt, jenen Quellen, die von den Mächtigen kontrolliert und dirigiert werden. Sie sollen selbst dann blinden Gehorsam leisten, wenn man sie zu medizinischen Behandlungen, zu Injektionen zwingen will, deren Unbedenklichkeit mit jeder Woche fragwürdiger wird. Allerdings haben nur wenige moderne Machthaber dieses Herrschaftsprinzip so offen zugegeben wie der langjährige und viel gehuldigte Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Wie Herrschaft in Europa funktioniert, sagte Juncker in einem berühmt gewordenen Statement, das ich im Spiegel vom 27.12.1999 fand, folgendes. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Jean-Claude Juncker über das Prinzip der Herrschaft in Europa. Mit anderen Worten, wir führen die Bürger zu einem Ort, den sie nicht kennen, für den sie sich auch nicht bewusst entscheiden würden, weil die meisten ja gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde. Und dann sorgen wir dafür, dass sie diesem Ort nie mehr entkommen werden. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Der Schriftsteller Ernst Jünger beschrieb dieses Prinzip bereits 1951 mit folgendem Satz. In ihrem Aufstieg leben Diktatoren zum großen Teil davon, dass man ihre Hieroglyphen noch nicht entziffern kann. In ihrem Aufstieg leben Diktatoren zum großen Teil davon, dass man ihre Hieroglyphen noch nicht entziffern kann. Das heißt, dass man nicht durchschaut, was sie wirklich anstreben und eigentlich wollen. Gottes Herrschaft dagegen will von Anfang an verstanden werden. Gott will entziffert werden. Gott will nicht verschleiern, sondern aufdecken. Gott will, dass wir ihm mit wachem Verstand gehorchen und ihm gerne dienen. Psalm 100, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Gottes Herrschaft hat nichts zu verbergen, weil er nur unser Bestes will. Und weil die Vergrößerung seiner Ehre und unserer Freude aufs Engste miteinander verwoben sind. Und trotzdem kann Gott auch seine eigenen Leute, die mit ihm aufs Innigste verbunden sind, in Situationen hineinführen, die wir nicht mehr verstehen. Wo es nach menschlichem Ermessen so aussieht, als ob alles vorbei sei. Und so eine Situation erleben wir heute auf den Spuren Abrahams. Deshalb steht als Motto über dieser Predigt, alles vorbei, Fragezeichen, alles vorbei. Obwohl Gott doch in Jesaja 41,8 Abraham als meinen Freund bezeichnen wird. Obwohl Gott Abraham immer wieder über die großen Pläne seines Weges unterrichtet hat. Ich werde dich berufen, ich werde dir eine große Nachkommenschaft schenken. Ich werde aus dir ein Volk erwachsen lassen, das zum Segen werden wird für die ganze Welt. Und plötzlich scheint sich Gottes Herrschaft zu verdunkeln. Plötzlich ist Gottes Weg überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und alles, woran Abraham sich festgehalten hatte, scheint in sich zusammenzubrechen. Was wir hier lesen in diesem 22. Kapitel des 1. Mosebuches, das ist einer der schwersten, einer der traurigsten Momente, von denen wir in der Bibel überhaupt erfahren. Abraham soll einen Schritt gehen, den er nicht nur nicht versteht, das ist ja nur das eine, den er nicht nur nicht versteht, sondern er soll einen Schritt gehen, der allem zu widersprechen scheint, was er bisher verstanden hat. Johannes Calvin, der Reformator, sagt über diesen Moment, es sieht so aus, als wollte Gott alles, was er Abraham an Hoffnung gab, mit Füßen treten. Alles, was er ihm an Hoffnung gab, mit Füßen treten. Und wieder begegnen wir hier dem, was Martin Luther die verborgene Seite Gottes nannte, den Deus absconditus. Aber auch Gottes Verborgenheit bedeutet niemals Willkür. Niemals Willkür. Und darum gibt uns Gott, obwohl er das nicht müsste, selbst noch in diesem dunklen Kapitel klare Fingerzeige. Gott gibt uns hier in diesen Versen Hinweise darauf, warum er so handelt. warum er seinem geliebten Freund Abraham diese 3 Tage zumutet. Und wir lesen noch einmal die ersten 5 Verse. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Am 3. Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Was Gott jetzt von Abraham verlangt, ist nicht weniger als das. Er soll einen Weg beschreiten, der nach menschlichem Ermessen in der Sackgasse enden wird. Er soll den opfern, an dessen Leben die Zukunft des ganzen Volkes hängt. Den opfern, der ganze Sinn von Abrahams Auszug war aus Haran damals. An dem im Grunde genommen alles hing, was Gott für die Zukunft versprochen hatte. Seit den letzten Ereignissen, als Isaak noch Kleinkind war, im Kapitel davor, ist eine lange Zeit vergangen. Im letzten Vers von Kapitel 21 heißt: Und er war ein Fremdling, also Abraham in der Philisterlande, eine lange Zeit. Inzwischen dürfte Isaak zu einem Teenager herangewachsen sein. Dazu passt auch seine Bezeichnung als Naar in Vers 5 hier bei uns. Bleibt hier, ich und der Knabe, ich und der Naar wollen dorthin gehen. In etwa in dem Alter, wie Ismael alt war, als es zur Trennung kam. Jetzt ist es also das 2. Mal, dass Abraham seinen Sohn abgeben soll und Gottes Plänen opfern soll. Das 2. Mal schon. Ismael war der 1. und jetzt Isaak. Das tut unheimlich weh. Und Gott weiß, was er seinem Freund zumutet. Und Gott bringt das auch in seiner Formulierung zum Ausdruck in Vers 2, wenn er sagt: Nimm Isaak. Und da steht im hebräischen Text: Nimm bitte Isaak. Da steht ein Verstärkungspartikel. Ja, nimm Isaak. Ich meine es so. Deinen einzigen, den du lieb hast. Und Sie merken, damit nimmt Gott schon alle möglichen Gegenargumente vorweg, die Abraham noch dagegenhalten könnte. Er könnte sagen: Es ist doch mein Einziger. Er könnte sagen: Ich habe ihn doch lieb. Aber Gott schlägt ihm das alles sofort aus der Hand und sagt: Von Anfang an, nimm Isaak, deinen Einzigen, den du lieb hast. Ich weiß, was los ist. Helmut Frey sagt zu dieser Stelle: Mit diesen Worten ist alles, was Abrahams bisheriges Leben bewegt und erfüllt hat, mit hartem Griff angepackt. Mit hartem Griff angepackt. Aber wir, die Leser, wir bekommen von Gott gleich zu Beginn des Textes den Grund genannt, warum Gott das so macht. Gleich zu Beginn. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Gott diesen Schritt geht und Abraham diesen Schritt gehen lässt. Versuchte Gott Abraham. Und das ist der erste und grundlegende Punkt, den wir heute festhalten wollen. Warum macht Gott das? Erstens, um Abrahams Herz zu erproben. Erstens, um Abrahams Herz zu erproben. Das ist der tiefere Grund. Und Gott sagt das hier gleich im 1. Vers. Das ist Gottes Absicht. Eine von Gottes Absichten. Warum er den Abraham jetzt dazu auffordert. Und wir müssen klären, was bedeutet versuchen. Hier steht im Hebräischen das Wort Nisa. Und Nisa bedeutet auf die Probe stellen. Aber es bedeutet zugleich in eine Entscheidung stellen, vor eine Wahl stellen, auf die Probe stellen und vor eine Wahl stellen. Und die griechische Übersetzung des Alten Testaments übersetzt Nisa dann mit dem griechischen Peirazo. Und Peirazo hat ein ziemlich weites Bedeutungsspektrum, das hängt immer vom Zusammenhang jeweils ab. Wir finden das im Jakobusbrief, wo es etwa in Jakobus 1, Vers 13 heißt: Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Da steht auch Peirazo. Und da meint Peirazo ein inneres Verleiten zur Sünde. Aber in den 1. Versen von Jakobus bedeutet das Wort etwas anderes. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Da steht auch wieder Peirazo, diesmal als Substantiv. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also es kann Jakobus 1,13 verleiten zur Sünde bedeuten, es kann aber ebenso bedeuten eine Bedrängnis, ein Druck, den Gott verhindern könnte, den Gott aber nicht verhindert, den Gott möglicherweise selber schickt, weil er damit etwas Gutes für seine Leute bewirken will. Und so ist es hier gemeint. Das hebräische Wort Nisa, versuchen, hat eine diagnostische und eine therapeutische Seite, wenn Sie so wollen. Erproben bedeutet testen, was im Herzen ist. Gott weiß das natürlich, was in Abrahams Herzen ist. Aber es hervorzubringen, es sichtbar zu machen, dass auch Abraham selber weiß, wie es um ihn steht, dass das sichtbar wird. Und neben dieser diagnostischen Seite steht die therapeutische, dass jemand versucht wird, in eine Entscheidung hineingestellt wird, vor eine Wahl gestellt wird, in der er reift, weil er zum Handeln gerufen ist. Abraham wird in eine Schicksalsstunde hineingeführt. Eine Schicksalsstunde, in der er sich entscheiden muss. Eine Schicksalsstunde, die seinen Glauben reifen lassen wird. Die ihn für spätere Aufgaben, da kamen ja noch große Aufgaben, das werden wir ja sehen in den nächsten Wochen, die ihn dafür vorbereitet. Und in diesem Sinne genau erklärt auch der Jakobusbrief die segensreiche Anfechtung, die segensreiche Versuchung. Ich lese nochmal Jakobus 1, 2 bis 4. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Versuchung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis zum Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt sei und kein Mangel an euch sei. Darum versucht euch Gott, damit ihr im Glauben stark werdet. Gott will mit dieser Versuchung dem Abraham keine Falle stellen, sondern er will seinen Glauben wachsen lassen. Gott will diesen Mann nicht schwächen durch die Versuchung, sondern er will ihn stärken. Johannes Busch hat in seiner Predigt über unseren Text das Gewicht solcher Entscheidungsstunden betont. Und Johannes Busch hat erzählt, wie sie das selbst erlebt hätten als Pastoren und Mitarbeiter der Bekennenden Kirche. Gerade als die beginnende Diktatur der Nazis heraufzog. Und er sagt, dass genau das für viele Pastoren zu einer Versuchung, zu einer Entscheidungsstunde wurde. Johannes Busch formuliert es so. Nein, der Abraham, der lange Zeit still und fröhlich seines Glaubens leben durfte, wird in einem unerhört zusammengeballten Augenblick in eine ganz große Entscheidung gestellt. Oh, diese großen Entscheidungsstunden. Weißt du, die sind in jedem Fall einmalig. Unversehens rücken sie auf uns zu. Kennt ihr das nicht? Wie man dann oft hinterher alles nachholen möchte, wie man Dinge wieder gut machen möchte, aber da gibt es nichts nachzuholen. Wenn die großen Entscheidungsstunden unseres Lebens über uns kommen, dann steht unser Herz auf einmal glasklar vor Gott. Das war uns oft geradezu entsetzlich bewusst, als der große Bekenntniskampf während des Dritten Reiches über der Kirche lag. Man konnte jahrelang wie im Frieden leben, aber dann kam ein Augenblick, in dem man bekennen musste. Wurde der versäumt, dann war er nicht mehr gut zu machen. Wie viele sind von Gott beiseite geschoben und nachher nicht mehr gebraucht worden, weil es im Augenblick der Entscheidung über ihnen stand, gewogen und zu leicht befunden. Und darum sind die großen Augenblicke der Entscheidung zugleich auch die Meilensteine unseres Heranreifens. In diesen Stunden wächst der Glaube. Und weiß es in ungeahnten Tiefen, dass wir für Gott leben und nur allein für ihn. Johannes Busch. Was Gott jetzt von Abraham verlangt, ist nicht weniger als das. Er soll diesen Weg jetzt gehen. Und Abraham erfährt es ganz ähnlich wie die Brüder der bekennenden Kirche unter dem Druck der aufkommenden Diktatur, die entscheiden mussten. Die es wagen mussten, die hinstehen mussten. Und Abraham ist der einsamste Mensch. Wir lesen nicht, dass er sich mit Sarah berät. Diese Entscheidung kann ihm keiner abnehmen. Auch das heißt versucht werden. Und dann stehe ich ganz allein vor Gott, der mich ruft, Abraham. Und Abraham antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham auf, früh am Morgen, und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Von Beersheba bis zum Berg Moria sind circa 85 Kilometer, in diesem Fall eine 3-Tage-Reise. Und Zielort ist eben Moria, dieser Hügel in der Umgebung von Jerusalem. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und jetzt müssen auch die Begleiter zurückbleiben. Und er sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Der Rest ist jetzt also nur noch Fußweg. Aber was meint er mit diesem Wort, wir wollen wieder zu euch zurückkommen? Ist das eine Notlüge? Ist das die heimliche Hoffnung, dass Gott doch noch irgendwie einen Weg finden wird? Schließlich hatte Gott die Verheißung ja nicht zurückgenommen, dass alle Nachfolger einmal durch Isaak kommen würden. Er muss die nächste Generation sein, das hat Gott gesagt. Aber wie soll das jetzt noch gehen? Und dann ziehen sie los, Vater und Sohn. Und hören Sie, wie der Text das beschreibt. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Vater und Sohn sterben gemeinsam. Im Midrasch zu Genesis Rabbah, eine jüdische Schrift, da heißt es, Isaak sei wie ein zum Tode Verurteilter, der sein Kreuz auf dem Rücken trägt. Heißt es in einer jüdischen Schrift. Und diese Formulierung, die muss einem zu Herzen gehen. Sie kommt zweimal am Ende von Vers 6 und am Ende Vers 8. Und gingen die beiden miteinander. Über dieser Szene liegt eine unendliche Traurigkeit. Helmut Frey schreibt, wir fühlen es als Gnade, dass wir den Ausgang bereits kennen, wenn wir die Erzählung hören, dass wir gewissermaßen von dem Happy End wissen. Sonst wäre es nicht zu ertragen. Es wird wenig gesprochen. Aber was gesprochen wird, zeigt das innige Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn. Haben Sie es gehört? Vers 7, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Verstehen Sie, das war die Frage, vor der Abraham sich so gefürchtet hatte, dass sie irgendwann im Laufe dieses Tages kommen würde. Vater, wo ist das Opferlamm? Wo ist das Tier? Und Abraham hat so oft gelogen in seinem Leben. Er hat so oft gelogen, aber jetzt geht das nicht mehr. Wie soll er seinen Sohn anlügen? Und so flüchtet er sich in seiner Not in eine verzweifelte Hoffnung, in ein Verzweiflungsgebet, das sich dann im Nachhinein als Prophetie erweisen wird. Gott wird sich ersehen. Also Gott wird etwas finden. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. In Hebräer 11 erhalten wir noch eine hochinteressante Information, was Abraham in diesen Stunden durch den Kopf gegangen ist. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Die Bibel legt sich ja selbst aus. Und es ist so wichtig, diese Gedanken Abrahams zu kennen, die ihn bewegen in diesen Momenten. Da sagt der Hebräerbrief 11, 17 bis 19, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hat und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Also über ihn wird es weitergehen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Und deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Verstehen Sie? Das ist die Logik des Glaubens. Und das unterstreicht, dass Abraham selbst in diesen Augenblicken nicht aufgegeben hat, um das Verstehen zu ringen. Hier steht in Vers 19, und Abraham, da steht nicht, er fühlte, er dachte. Und da steht das griechische Wort logizomai, daher kommt unser Wort für Logik. Verstehen Sie, Abraham ringt darum, Gottes Logik zu verstehen. Und unter Tränen zählt er eins und eins zusammen. Und da ist diese Zusage aus Genesis 21, 12, es wird über Isaak laufen. Und da ist der Moment, der ihm jetzt unmittelbar bevorsteht, ich werde ihn jetzt töten. Wie kann man das zusammenbringen? Und die einzige Lösung ist, Gott wird ihn auferwecken. Verstehen Sie, Das ist so bewegend zu sehen, wie Abraham hier denkt und mit Gott rechnet. Das heißt nicht, dass unsere Logik immer ausreicht, um Gott zu verstehen. Wir kennen auch die Aussage von Jesaja 55, wo Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind eure Wege. So viel höher der Himmel ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure und meine Gedanken höher als eure. Es geht nicht immer auf. Es führt vom Logizomai nicht immer einen Weg zu einer plausiblen Lösung unserer Situation. Das hat uns Gott nicht versprochen. Aber hier sehen wir, dass wir im Vertrauen nach Gottes Lösung suchen dürfen. Das macht Abraham. Er sucht. Du darfst immer im Vertrauen nach Gottes Lösung suchen. Unter der Voraussetzung der Dinge, die er dir in seinem Wort gesagt hat. Und Gott wird uns in solchen Situationen immer wieder in unsere Abhängigkeit von ihm bewusst machen. Das lernt Abraham hier wie in keiner anderen Situation, seine Abhängigkeit. Aber er wird uns nicht im Stich lassen. Und es ist so schön, wie der Hebräerbrief das beschreibt in Vers 19b. Und Gott ist stärker, heißt es da. Und er bekam seinen Sohn als Gleichnis dafür wieder. Als Gleichnis wofür? Dass Gott Tote auferwecken kann. Das heißt, an Abrahams Erlebnis hat Gott bereits gleichnishaft symbolisch gezeigt, dass für seine Leute am Ende das Leben den Tod besiegt. Und dafür ist diese Situation ein Gleichnis. Für Gottes Leute bleibt am Ende immer das Leben übrig und nicht der Tod. Das dürfen wir wissen. Für uns bleibt am Ende immer das Leben übrig. Und zum Beleg dafür bekam Abraham seinen Sohn in dieser Situation wieder geschenkt. Schauen Sie, mitten in dieser Abhängigkeit, in dieser Situation, wo ihm jede Kontrolle aus der Hand genommen ist, darf Abraham hautnah Gottes Fürsorge erleben. Und dann sehen wir, wie er trotzdem durch diese Minuten erstmal durch muss. Vers 9. Und als sie an die Stätte kamen, er weiß ja noch nicht, wie das ausgeht. Als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer. Haben Sie es gemerkt? Das ist quälend langsam geschildert. Quälend langsam. So als ob Abraham so viele Handgriffe wie irgend möglich macht, um den entscheidenden Augenblick noch hinauszuziehen. Und das zeigt dieser Vers. Oh, Gottes Wort ist so wirklichkeitsnah. Er baute den Altar, er legte das Holz darauf, er band seinen Sohn Isaak, er legte ihn auf den Altar, er reckte seine Hand aus, er fasste das Messer. Niemals zuvor, niemals danach hat Gott das von einem sterblichen Menschen gefordert. Vater und Sohn stehen beide unter Gott und sie sagen beide Ja dazu. Sie sagen beide, mein Leben gehört dir. Und endlich hört Abraham dann den erlösenden Schrei in Vers 11. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, hier bin ich, sagt er. Er aber sprach, lege deine Hand nicht an deinen Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Und jetzt darf Abraham erleben, wie Gott all das wahrmacht und erfüllt, was er in seiner Ratlosigkeit wie ein Notgebet gewissermaßen hingestottert hatte, einfach weil er es nicht geschafft hatte, seinem Sohn etwas anderes zu sagen. Als er sagte, Papa, was kommt nun? Der sagte, Gott wird sich etwas ersehen. Gott wird einen Weg finden und Gott fand einen Weg. Und so wird aus dem Notgebiet eine Prophetie, weil Gott seine starkende, schützende Hand über den Vater und über den Sohn gehalten hat. Vers 13. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, wo der Herr sieht oder wo der Herr fürsorgt, so könnte man das auch übersetzen. Und schauen Sie, was Abraham vorher schon wusste, wird ihm hier noch einmal ganz tief ins Herz gesenkt. Der Herr sieht. Er sieht dein ganzes Leben. Er sieht jede Sekunde. Er sieht alle Ausweglosigkeiten. Er sieht die Tränen, die du weinst und die Fragezeichen, die in manchen Zeiten nicht kleiner, sondern immer größer werden. Er sieht es. Er sieht es und er sorgt für dich. Und diese Gewissheit, das war der Frucht, die Frucht, das war der Segen dieser Versuchung. Das war der Segen. Und Gott verstärkt diese Glaubensvertiefung, indem er jetzt ausführlicher als je zuvor in den nächsten Versen, wir können das hier jetzt nur kurz zeigen, ausführlicher als je zuvor und unter Eid seine Verheißung nochmal bekräftigt. Das sind dann die Verse 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals zum Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Das heißt, du wirst das Land besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist das erste und einzige Mal, dass Gott einem Patriarchen gegenüber einen Eid verwendet. Und diese Formulierung in Vers 17 ist so speziell. Gott sagt, ich will dein Geschlecht segnen. Da steht im Hebräischen eine Ausnahmeformulierung. Das ist der einzige Fall in der Genesis, wo Segnen noch durch einen zusätzlichen Infinitiv Absolutus verstärkt wird. Also man kann das übersetzen, ich will dich wirklich segnen oder ich will dich segnen, segnen. So betont Gott das hier, nur hier, gerade in dieser Situation. Du wirst die Nachkommenschaft erhalten, du wirst das Land bekommen, du wirst zum Segen sein für alle Völker. Und noch ein letztes Detail. Dieses Kapitel endet ja mit einem unscheinbaren Stammbaum. Und man fragt sich, warum nach dieser Dramatik jetzt dieser Stammbaum noch angefügt wird. Hören Sie mal her. 20. Nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham angesagt wurde, siehe, Milka hat auch Söhne geboren, dein Bruder Nahor, nämlich Uz, den Erstgeborenen, und Bus, sein Bruder, und Kemuel, von dem die Aramäer kommen, und Kesset und Hase und Pildasch und Lidjaf und Betuel. Betuel aber zeugte Rebekka. Das ist es. Ein Stammbaum mit Rebekka. Das heißt, am Ende dieses Kapitels zeigt Gott, auch für den Isaak ist gesorgt. Ich werde dafür sorgen, dass es weitergeht. Und deshalb könnte der Hinweis auf den Stammbaum, in dem die Rebekka zum ersten Mal auftaucht, an keiner passenderen Stelle stehen als am Ende dieses 22. Kapitels. So ist Gott. Und er sagt damit indirekt, Abraham, ich habe dein Leben im Blick. Und er sagt uns, die wir ja in der glücklichen Situation sind, das im Nachhinein lesen zu können, schau mal, für den Isaak ist schon längst gesorgt, der wird nicht sterben. Der wird die Nachkommen erhalten. Ja. Hier ist schon der Stammbaum für Rebekka. Was für ein Text. Und damit haben wir eine erste Antwort darauf, warum Gott dieses Ereignis so geschehen ließ, nämlich um Abrahams Herz zu erproben. In diesem diagnostischen und in diesem therapeutischen Sinne. Und aus Jakobus 1 erfahren wir, dass Gott auch jetzt noch die Herzen seiner Kinder erprobt. Und dann wird es uns oftmals auch so gehen, dass wir Gottes Verborgenheit zu spüren bekommen, wie Abraham. Dass seine Wege nicht aufzugehen scheinen zwischenzeitlich. Auch uns kann es passieren, dass wir Liebgewonnenes aus der Hand geben müssen, dessen wir uns doch so sicher waren. Was ist dein Isaak? Aber wir können uns dann erst recht darauf verlassen, dass Gottes Fürsorge uns in diesen Momenten besonders nahe sein wird. Das haben wir hier gesehen. Besonders nahe war Gott Abraham hier. Weder Abraham noch wir haben solchen Glauben in uns selbst. Aber wir dürfen Jesus immer wieder darum bitten, uns bereit zu machen, dass wir ihm unsere Pläne ausliefern, dass wir ihm unser Liebstes ausliefern und dass wir dann zurückbekommen, was nach Gottes Plan das Beste ist. Und Abraham bekam viel zurück. Er bekam viel geschenkt und du wirst auch viel geschenkt bekommen von deinem Gott. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum Gott diese Situation herbeigeführt hat und uns nachträglich so ausführlich darüber informiert. Erstens, um Abrahams Herz zu erproben und zweitens, um sein Herz zu erschließen. Das ist das Zweite. Gott macht das, um uns sein Herz zu erschließen. Wer diesen Bericht liest und kein Herz aus Stein hat, der muss mit dem Vater mitleiden. Auch mit dem Sohn. Aber hier sehen wir vor allem die Perspektive des Vaters. Der muss mit dem Vater mitleiden. Im Alten Testament gibt es ja verschiedene Schlüsseltexte, die Gottes Rettungstat am Kreuz schon vorbereiten. Verschiedene Schlüsseltexte. Und wir stehen ja heute am Eingangstor der Passionszeit, Sonntag in Vukavit. Und deswegen könnte für diesen Anlass kein Text besser passen, das ist gewissermaßen Gottes Planung, als dieser Text Genesis 22. Und überlegen Sie mal, Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, eine Spur zum Kreuz. Psalm 22, der Messias am Kreuz. 3. Mose 16, der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird am Versöhnungstag. Lauter Spuren zum Kreuz, die zeigen, was Jesus gelitten hat. Worin besteht der besondere Beitrag unseres Textes, der besondere Beitrag von Genesis 22? Hier haben wir die Spur zum Kreuz, die das Leiden und die Trauer des Vaters zeigt. Das ist der besondere Beitrag. Das ist der zweite Grund, warum Gott alles so kommen ließ, um Abrahams Herz zu erproben und um uns sein eigenes Herz zu erschließen. Als wollte er uns sagen, guck dir den Abraham an, das bin ich. Das habe ich gelitten um deinetwillen. Und deswegen steht das hier auch zweimal in Vers 6 und Vers 8. Und gingen die beiden miteinander. Niemals sind ein Vater und sein Sohn so vollkommen miteinander gegangen wie Jesus und sein Vater im Himmel. Wie hat doch Jesus gesagt, ich und der Vater sind eins. Wie hat er gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und hier in diesen kostbaren Versen zeigt uns Gott, wie er selbst innerlich gelitten hat. Er selbst, als er mit seinem eigenen Sohn den Weg ganz zu Ende gegangen ist, den er dem Abraham noch erspart hatte. Und natürlich sagt Jesus dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war gewissermaßen in einer geheimnisvollen Weise für diese Momente ein Riss zwischen Gott und Gott. Und doch war Gott der Vater auch zu dem Moment dabei und hat es gesehen. Und schauen Sie, schon damals bei Abraham hat es einen Ersatz geben müssen. Das Opfer konnte nicht einfach ausfallen. Gott konnte nicht sagen, okay, mit dem Sohn wird es jetzt nichts, wir lassen das Opfer diesmal bleiben. Nein. Schon damals hat Gott den Opfervorgang nicht einfach abgebrochen, sondern er hat für einen Ersatz gesorgt. Er hat für einen Stellvertreter gesorgt, der an Isaaks Stelle auf den Altar gelegt werden konnte und der das Leben Isaaks gerettet hat. Es brauchte einen Stellvertreter, schon damals. Vers 13. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt, stellvertretend für seinen Sohn. Aber geopfert werden muss in jedem Fall. Schauen Sie, denn Gottes Anspruch bleibt ja über unserem Leben. Und die Spannung zwischen Gottes Gottheit und Gottes Heiligkeit auf der einen Seite und uns auf der anderen mit unserer Sünde, mit unserer inneren egoistischen Verwobenheit, mit unserer Vordergründigkeit, mit unserer Unfähigkeit, unser Leben wirklich Gott auszuliefern, mit unserem elenden Klammern an unserer Eitelkeit und an unserem Stolz. Diese Spannung, die können wir ja nicht auflösen. Das bleibt ja unauflöslich zwischen Gott und uns. Das kann nur Gott retten mit einem göttlichen Machtakt. Und er tut es. Gott erbarmt sich. Gott schneidet diesen Faden durch, der uns für immer an unsere Schuld und damit an die Hölle gekettet hätte. Nur Gott kann das. Und hören wir noch einmal Johannes Busch, der sich in diese Situation so hineingedacht hat und dann zu dieser Situation, zu diesem Moment sagt, wenn ich nur malen könnte. Also in dem Moment, wo Abraham seinen Sohn wieder runternehmen kann von dem Altar. Wenn ich nur malen könnte, dann würde ich so gern diesen Augenblick euch allen vor Augen malen, den doch kein irdischer Maler zeichnen kann. Mit welchem Staunen hat Abraham seinen Sohn vom Altar heruntergeholt? Wie haben die beiden sich wohl angesehen? Wie sind sie wohl miteinander den Berg hinuntergezogen? Zwei Menschen, die ihr Leben verwirkt hatten, gehen ins Leben zurück, weil Gott selbst das Opfer gab. Das ist unsere Situation. Und jetzt, und Sie merken das, wird dieser Moment, was Abraham ja damals noch gar nicht überblicken konnte, immer durchsichtiger für das, was der heilige Gott selbst 2000 Jahre später tun wird. Und hier leuchtet das Geheimnis der Stellvertretung auf. Dann wird Gott selbst in seinem eigenen Sohn wieder in diese Region zurückkehren. Moria war ein Hügel in Jerusalem und Golgatha wird es wieder sein. Salomo fing das Haus des Herrn an zu bauen, lesen wir in 2. Chronik, in Jerusalem auf dem Berg Moria. Und dorthin, nach Jerusalem, wird Gott dann noch einmal zurückkehren, 2000 Jahre später, um die Sache dort zu Ende zu bringen. Denn das Opfer kann nicht erlassen werden, es darf nicht ausfallen. Aber kein Mensch ist dazu fähig, dieses Opfer zu bringen, weil unser Leben durch unsere Schuld ja ohnehin schon verwirkt ist. Wir taugen dafür nicht. Wir haben unser Leben schon verwirkt. Am Ende wird Gott also selbst den Preis zahlen. Gott wird seinen eigenen Sohn auf diesen Altar legen und damit sich selbst. Der einzige Vorteil, den Gott gegenüber Abraham hat, ist, dass er den Ausgang jederzeit kannte. Das ist der einzige Vorteil. Aber wie Isaak das Holz zum Brandopfer auf dem Rücken trug, so wird Gottes Sohn das Holz des Kreuzes auf seine Schulter nehmen. Und so wie Isaak offensichtlich willig mitgegangen ist, schauen Sie, welches Vertrauen hat dieser Isaak zu seinem Vater gehabt? Mit demselben Vertrauen wird Jesus freiwillig den Weg ans Kreuz gehen. Nur mit dem einen Unterschied, mit dem einen aber entscheidenden Unterschied, dass dem heiligen Gott dann keiner mehr in den Arm fallen wird. Da ist kein Höherer mehr da, der dazwischen rufen konnte. Gott, Gott, opfere deinen Sohn nicht. Als Abraham einsam opfern muss, ist immerhin noch Gott da. Aber als Gott opfern musste, war keiner mehr da. Weil unser geliebter Gott die letzte Instanz ist. Er ist wirklich die letzte Instanz. Und weil er die grausame Not nur selber besiegen konnte und auch wollte. Und deshalb schenkt uns dieser Bericht, der auf den ersten Blick so sperrig ist. Und ich bitte Sie, sehen Sie hin, lesen Sie den Text nochmal, lassen Sie sich diese Chance, die Gott Ihnen hier gibt, bitte nicht entgehen. Vielleicht ist das auch für Sie eine Entscheidungsstunde. Schenkt uns dieser Bericht einen tiefen Blick in Gottes eigenes, liebendes und leidendes Herz, das er uns hier erschließt. In der Lehre über die Eigenschaften Gottes, das ist so ein Topos in der Theologie, also über Gottes Allmacht, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Liebe. Da wollen manche Theologen auch den Begriff der Impassibilität Gottes einfügen. Also der Leidensunfähigkeit Gottes. Sie meinen, weil Gott ewig ist und unveränderlich. Und einige deuten es so, dass Gott aufgrund seiner Ewigkeit nicht leiden könnte. Nicht mitleiden. Unser Text beweist das Gegenteil. Und Paulus hat diese Analogie zwischen Gott und Abraham in einer unverwechselbaren Formulierung zum Ausdruck gebracht. Was Gott hier nämlich über Abraham sagt, zweimal in Vers 12 und in Vers 16, du hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Du hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Das wird Paulus 2000 Jahre später fast wortgleich über Gott selbst sagen. Was Gott über Abraham sagt, wird Paulus über Gott selbst sagen. In Römer 8 nämlich, Vers 32, da heißt es, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und dann kommt's, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Das ist wörtlich Genesis 22. Den nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und alles ist eben alles. Vergebung, Gotteskindschaft, ewiges Leben, Himmelsteilhabe, Frieden schon jetzt mit Gott. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat? Und wie heißt es in Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen, monogenes, seinen einzig geborenen Sohn dahingab. Das sehen wir hier. Nur hat Gott, und das ist der Unterschied, den Leidenskelch bis zur letzten Neige ausgetrunken. Und das ist jetzt die Frage an dich und an mich. Was machst du mit dieser Liebe? Wie kannst du jetzt noch von Gottes Liebe und von Gottes Leiden unberührt sein, wenn du das siehst? Wie antwortest du ihm? Beugst du dich? Streckst du deine Hände aus, um selber dieser Vergebung teilhaftig zu werden, die Gott in diesen Momenten uns gezeigt hat und dir dann 2000 Jahre später am Kreuz von Golgatha perfekt gemacht hat? Was machst du mit diesem Gott, der dir sein Herz so weit aufmacht in diesen kostbaren Versen? Und damit stoßen wir zum Schluss auf einen letzten Grund, warum der ewige Gott das Ereignis von Moria unbedingt wollte. Er wollte es, um Abrahams Herz zu erproben, um sein Herz zu erschließen, um uns sein Herz zu verschließen. Und er wollte es, um dein Herz zu erschüttern. Um dein Herz und mein Herz zu erschüttern, der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, um unseretwillen, schreibt Paulus den Christen in Rom. Als Gott sich anschickte, uns zu erlösen, da war das für ihn keine Rechenaufgabe. Da war das für ihn kein gedankliches Konzept, das er irgendwie zusammengefügt hatte, sondern es war ein persönliches Drama. Es war Gottes persönliches Drama. Da konnte Gott niemand anderen vorschicken, sondern er muss es selber machen. Er konnte es nur selber machen. Und das hat ausgerechnet der geniale Mathematiker Blaise Pascal, den wir etwa vom Satz von Pascal zur Geometrie der Kegelschnitte kennen. Das hat ausgerechnet der in der Nacht seiner Bekehrung im November 1654 verstanden. Da schrieb Pascal auf einen Zettel, den er dann bis zum Tage seines Todes bei sich trug, eingenäht in das Futter seines Rocks. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht der Philosophengott und der Gelehrtengott. Und damit meint er, der wirkliche Gott, der ist keine Idee. Der wirkliche Gott ist kein philosophisches Konzept, sondern der wirkliche Gott ist der persönliche Schöpfer, der um seine Menschen kämpft. Und diese Erkenntnis hat das Herz des Mathematikers erschüttert und umgehauen. Gewissheit, Gewissheit, schreibt er. Empfinden, Freude, Frieden. Und dann zitiert er Johannes 17, wo es heißt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, Jesus, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe mich ihm entzogen. Ich habe ihn verleugnet und gekreuzigt. Möge ich niemals mehr von ihm getrennt sein, sagt der Mathematiker Blaise Pascal. Möge Gott es in unserem Leben doch schenken, dass unsere Herzen immer wieder so von diesem Wunder erschüttert werden, das damals am Berg Moria seine Schatten vorauswarf, als Gott das Herz des Abraham erprobte, um seinen Glauben zu stärken. Und als Gott uns zugleich sein eigenes Herz erschloss, damit wir ihm nahe sein können und ihm persönlich nahe kommen. Heute beginnt ja offiziell die sogenannte Passionszeit. Nochmal der Sonntag Invocavit, das wird bis zum Ostersonntag gehen. Und möge Gott doch diese Zeit nutzen, um unseren Blick immer wieder auf sein Leiden zu richten. Damit wir in unserem Herzen nicht abstumpfen. Damit wir uns niemals an das gewöhnen, was am Kreuz geschah. Sondern damit wir Gott auf Knien dafür danken, wie er uns gerettet hat. Und mögen noch viele Zeitgenossen dafür die Augen so aufgehen und das Herz so erschüttert werden, wie dem italienischen Maler Domenico Fetti im 17. Jahrhundert. Der hat in seinem Düsseldorfer Atelier ein fast fertiges Altarbild stehen mit einer Kreuzigungsszene Jesu, eine Auftragsarbeit. Und parallel dazu malte Fetti ein Bild mit einer eleganten Tänzerin. Das wollte er auch verkaufen, dazu erschien dreimal pro Woche eine junge Zigeunerin namens Pepita, die dem Maler Modell stand. Und diese Pepita hatte noch nie etwas von Christus erfahren. Und als sie da wieder einmal Modell steht und das fast abgeschlossene Kreuzigungsbild sieht, da fragt sie Fetti ganz verwundert, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann dort am Kreuz? Wer ist das? Und Fetti antwortet gleichgültig, hat schon so viele Passionsbilder gemalt, Christus. Aber Pepita fragt weiter, was geschieht mit ihm? Er wird gekreuzigt, sagt der Künstler, dreh dich mal ein bisschen nach rechts. So, jetzt kann ich dich besser sehen. Aber wer sind die anderen Leute da mit den bösen Gesichtern? Höre mal, sagt der Künstler dann, ich kann nicht immerfort mit dir reden. Du hast hier jetzt nichts weiter zu tun, als still zu sitzen. Aber sie kann nicht still sitzen. Sie schweigt zunächst und betrachtet das Bild und grübelt. Und dann kommt kurz danach die nächste Frage, warum kreuzigen sie ihn denn? War er schlecht? Sehr schlecht? Und Fetti sagt, nein, im Gegenteil, er war der beste Mensch auf der Welt. Ja, aber warum denn dann? Warum kreuzigen sie ihn denn dann? Und schließlich, um seine Ruhe zu haben, erzählt der Maler diesem Mädchen, was das Kreuz bedeutet. Für Pepita war das völlig neu, die Geschichte des Gekreuzigten. Für Fetti war es so alt und bekannt, es berührte ihn nicht im Geringsten. Er konnte die Todesangst des Herrn Jesus da in diese Bilder reinmalen, ohne dass es sein Herz in irgendeiner Weise berührt hätte. Das Altarbild und die spanische Tänzerin wurden etwa zur gleichen Zeit fertig. Und so kam Pepitas letzter Besuch im Atelier. Zuletzt stand sie noch einmal vor dem Altarbild. Und Fiti ertrug es jetzt nicht länger und sagt: Komm, hier ist dein Geld und du kriegst noch ein Goldstück drauf. Du hast mir Glück gebracht, die spanische Tänzerin ist schon verkauft. Und dann wollte sie ihm eine letzte Frage stellen. Und sie sagte nicht: Wahr, Herr? Ihr liebt ihn sehr, weil er das alles für euch getan hat. Ihr liebt ihn sehr. Und da lief Fiti rot an und schämte sich nur noch. Weil er daran noch nie gedacht hatte, weil ihm dieser Gedanke nie gekommen war. Er hat die ganzen Bilder gemalt, hat das Mädchen schnell verabschiedet, die Bilder jeweils an ihren Bestimmungsort geschickt. Aber von diesem Tag an bekam er keine Ruhe mehr. Was hat es mit dem Gekreuzigten auf sich? Und schließlich fand er, und das war im 17. Jahrhundert noch nicht so leicht, er fand eine Bibel. Er fand dort in Düsseldorf jemanden, der ihm eine Bibel zur Verfügung stellen konnte. Und er las und er fand Jesus. Und sein Herz wurde erschüttert und er wurde Christ. Und jetzt begriff er das. Er tat das für mich. Und jetzt wurde ihm das ein inneres Anliegen. Wie kann ich den Menschen denn diese grenzenlose Liebe, über die wir so gedankenlos hinwegsehen, wie kann ich die den Menschen denn nahebringen? Und dann sagt er: Na klar, ich bin Maler. Ich kann malen und mein Pinsel muss es ihnen verkündigen. Und plötzlich wird ihm bewusst, dass in seinem alten Altarbild das Gesicht Jesu nur die Todesqual ausgedrückt hat. Aber jetzt weiß er, das ist doch viel zu wenig. Das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Ich muss seine Liebe da hineinzeichnen. Und sein unendliches Mitleid und sein Opfer, das alles muss hinein in dieses Gemälde. Und jetzt fing er wieder an und dieses Gemälde wurde wie eine Predigt. Es war ihm dann so wichtig, dass er sich nicht entschließen konnte, es zu verkaufen. Und so schenkte Fiti dieses Gemälde seiner Geburtsstadt Düsseldorf. Inzwischen, nur zu Ihrer Information, befindet sich das Bild im Besitz der alten Pinakothek von München. Und das war jetzt die Predigt vom Kreuz. Damals stand es in Düsseldorf in einem Atelier, in einer großen Galerie. Und nachdem es dort ausgestellt worden war, hat Fiti oftmals sich dort einfach aufgehalten, ganz unerkannt im Hintergrund und beobachtet, wie die Menschen auf sein Bild reagierten und gebetet, dass sie doch den Christus finden würden. Und eines Tages bemerkte er, wie ein schlicht gekleidetes Mädchen bitterlich weinend vor diesem Bild steht. Und der Künstler tritt zu ihr und sagt: Was macht dich so traurig, Mädchen? Und sie dreht sich um und es ist Pepita. Und sie sagt: O Herr, wenn er doch auch nur mich so geliebt hätte. Ich bin nur ein armes Zigeunermädchen. Für euch ist diese Liebe da, aber nicht für mich. Und jetzt war der Punkt gekommen, ihr das Evangelium zu sagen. Und zu sagen: Pepita, auch für dich ist das alles geschehen. Und jetzt hat er die ganze Geschichte erzählt. Und jetzt hat er ihr Christus vor Augen gemalt. Und gesagt, dass dieser Herr für sie am Kreuz starb. Um sie auf ewig zu Gottes Kind zu machen. Und Pepita fand zum lebendigen Glauben an Jesus. Schau, darum hat Gott diesen Text in unsere Bibel gebracht. Und darum hat Gott gewissermaßen sein eigenes Bild in den Abraham eingezeichnet. Damit du auch an Abraham etwas von dem verstehst, was Gott auf sich genommen hat. Der auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Um unseretwillen, um deinetwillen. Allmächtiger Gott und Vater, wir stehen staunend vor diesem Wunder. Und wir bitten dich, dass dieser tiefe Blick, den du hier in dein Herz gewährst, dass du das für uns nicht umsonst getan hast, Herr. Wir danken dir, dass du, auch wenn deine Wege uns manchmal abgründig und undurchschaubar vorkommen, dass du es immer gut meinst dass du den Abraham so gnädig geführt hast. Aber dass du auch für uns alles, alles getan hast, damit wir auf ewig bei dir sein dürfen. Damit wir in den Himmel kommen dürfen, damit unsere Schuld beglichen wird. Und damit wir ein Leben führen dürfen, das dich ehrt. Und ein einziges Dankeschön dafür ist, dass du so viel für uns gegeben hast. Gib, dass es noch viele Menschen erfahren, Herr. Und lass uns deine Zeugen und deine Boten sein und nicht müde werden, zu sagen und zu erklären und zu verkündigen, was du am Kreuz für uns getan hast. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.